Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk.
In Kooperation mit radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de.
Die Radsportsaison 2019 ist quasi vorüber, aber das Radsportjahr 2020 wirft schon seine Schatten voraus. Genauer gesagt, die Gipfel der Tour 2020 werfen ihre Schatten voraus. Die Strecke der 107. Austragung der großen Schleife durch Frankreich ist nämlich heute der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Und natürlich wollen auch wir hier von Radio Tour auf meinsportpodcast.de, dem Podcast in Zusammenarbeit mit radsportnews.com, diese Strecke dann auch angemessen würdigen und kommentieren. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus, aber vor allem unsere bewährte Experten. Erik Gutglück und Marc Winninghoff. Hallo ihr beiden.
Hallihallo.
Guten Abend.
Am 27. Juni 2020 geht es endlich los von Nizza nach Paris. Dann hat das lange Warten auf die neue Tour de France ein Ende und dann geht es über 3470 Kilometer verteilt auf 21 Etappen und 10 davon, das sind Bergetappen. Es geht durch alle 5 Gebirge Frankreichs und das wird eine Tour, das kann man daran schon absehen, für die Kletterer und beileibe kein Zuckerschlecken. Darin sind sich auch Chris Froome, Egan Bernal und Thibaut Pinot in ihren ersten Statements bei der Präsentation einig gewesen. Wir hören mal kurz rein.
It's a brutal, brutal course, but good. I think it's going to be a really explosive race and very much in favor of the mountains. But I think that's great. It gives a lot of opportunities for the general classification to be played out. And that's what everyone wants to see. Everyone wants to see a big battle.
I think that is really good. It has a lot of climb, so it's good for me. And yeah, I think that it's a good course for me.
Ouais, c'est un tour pour grimpeur, un tour vraiment difficile. Donc voilà, je suis content de ce parcours et je pense qu'il va plaire à tous les grimpeurs de. Tous les grimpeurs qui jouent le Tour de France. Ouais.
Schwierig, was für Kletterer, ein richtiger Battle wird erwartet von den dreien. Erik, das kann eine tolle Tour werden.
Ja, Chris Froome hat ja schon ganz treffend gesagt, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie sich das Rennen entwickeln kann. Und ich bin da sehr, sehr gespannt. Das ist irgendwie mal wieder alles anders bei der Tour und trotzdem spannend. Und ich finde, das ist eine Art der Streckenführung, die wir jetzt so zumindest in den letzten Jahren überhaupt nicht erlebt haben. Und ich glaube, gerade das wird es sehr interessant machen, weil das Rennen wird sehr lange sehr offen sein und selbst wenn jemand schon früh einen scheinbar soliden Vorsprung haben sollte, ist da halt überhaupt nichts sicher, weil es halt wirklich eigentlich jeden Tag irgendwie gefährlich werden kann.
Es geht nicht von Paris nach Nizza, wie wir es ja eigentlich kennen, sondern andersrum, Marc. Es geht durch alles, durch Frankreich, was es zu bieten hat, nur der Nordwesten wird ein bisschen ausgespart. Ist das eine Strecke, die du erwartet hattest?
Ja, gut, es war ja schon so ein bisschen was durchgesickert die ganze Zeit. War schon von auszugehen, dass sie wieder alle 5 Gebirge in Frankreich mit reinpacken werden. Das hat ja dieses Jahr schon, war das ja schon erfolgsversprechend, hat uns viel Action gebracht. Das finde ich auch super, dass es dieses Jahr so ist. Erik hat schon gesagt, da kann jeden Tag was passieren. Ich finde es ein bisschen schade, mal direkt meinen Kritikpunkt zu äußern, dass wir nur ein Zeitfahren haben, das auch noch mit einer Bergankunft endet. Das ist für mich ein bisschen zu viel Berge. Ich hätte mir da gewünscht, dass wir irgendwie, ja, auch wenn Zeitfahren dabei haben für Zeitfahrspezialisten, dass sie auch ein bisschen bessere Chancen haben, sich da zu platzieren und das nicht so extrem auf Bergfahrer ausgerichtet ist, wie es jetzt ist.
Wir gehen ja gleich noch etwas weiter ins Detail. Was man auch sagen kann, Erik, für die Sprinter ist ganz wenig dabei.
Ja, also es gibt so auf den ersten Blick vielleicht 7 Etappen, wo es einen Sprint geben kann. Aber nicht bei allen dieser 7 Etappen glaube ich, dass jeder Sprinter es in den Sprint schaffen wird. Also gerade so ein Dylan Groenewegen ist ja einer, der es doch eher komplett flach mag. Und da gibt es doch ein paar Etappen, wo man vorher ein paar Höhenmeter zurücklegen muss, gerade auch zum Anfang der Tour. Von daher so richtig für die ganz rein klassischen Sprinter habe ich so 4 bis 5 Chancen ausgemacht. Das sagt Groenewegen auch selber. Und dann gibt es noch so 2, 3 Etappen, wo es dann doch ja, im Finale nochmal so ein paar kleine Wellen gibt, wo auch die Zielgerade dann nochmal ansteigt. Es ist nichts für die schnellen Männer, aber die Tour ist die Tour und wenn nicht, gibt es ja immer noch in Paris den einen Sprint, den jeder Sprinter gerne gewinnen möchte und da werden sich trotzdem, denke ich, bei der Tour die Creme de la Creme der schnellen Männer die Ehre geben.
Was man allerdings sagen muss, 85% Mark der Tour im südlichen Teil Frankreichs, da wird das Wetter, da wird die Hitze eine große Rolle spielen und das dann gepaart mit der Belastung durch die Berge, schon heftig.
Ja, das glaube ich auch. Das liegt natürlich dem einen Fahrer mehr, dem anderen Fahrer weniger. Ja, wir fahren ja auch mal ein bisschen an den Atlantik, da haben wir vielleicht mal ein bisschen Wind dabei, ein bisschen frischen Wind. Ansonsten ja, wird das auf jeden Fall eine Hitze, oder es kann eine Hitzetour werden. Ich meine, man weiß es ja nie. Es kann auch sein, dass man irgendwie gerade in den Bergen, kann es auch immer mal doch kühl werden, dann, wenn wir in die Alpen am Ende gehen, sowieso. Aber von der Tendenz her auf jeden Fall eher was für Leute, die hitzebeständig sind und lieber in der Hitze fahren als in ein bisschen frischeren Temperaturen.
Bergig wird es auf jeden Fall. Das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Gesamtlänge der einzelnen Etappen. Nur einmal geht es über 200 Kilometer. Das hat dann schon so ein bisschen was von Vuelta, Erik.
Ja, bei der Vuelta ist es ja immer so kurze Etappen, dafür aber sehr anspruchsvoll. Und das scheint jetzt hier auch bei der Tour so ein bisschen das Credo zu sein. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren doch das ein oder andere Mal diese langen Flachetappen kritisiert. Da gibt es jetzt in diesem Jahr eine Flachetappe, die ist 218 Kilometer lang. Und da gibt es ein paar Etappen, die sind halt so 190, 197 Kilometer. Aber es gibt jetzt auch nicht diese eine super kurze Etappe, wie es das jetzt in den letzten Jahren ab und an mal gab, aber doch so ein paar Bergetappen, die so zwischen 150 und 170 Kilometer lang sind. Und dann auch mal versprechen, dass da ja einfach mal Vollgas gefahren wird, weil die Etappe halt nicht 6 oder 7 Stunden dauert, sondern vielleicht nur 4 oder 4,5. Mhm.
Gestartet wird auf jeden Fall, das hatte ich eingangs schon gesagt, in Nizza zum ersten Mal seit 1981, der Grand Départ, also wieder in Nizza, und zuletzt war Nizza Etappenort 2013, damals wurde ein Mannschaftszeitfahren dort ausgetragen. Jetzt geht's also da los mit der ersten Etappe, Marc, mit einem Rundkurs, 156 Kilometer lang, Nizza nach Nizza.
Ja, ich glaube, das wird ein richtig, richtig schöner Auftakt. Also erstmal haben sich ja Rundkurse sowieso in letzter Zeit immer mehr herauskristallisiert, dass das was sehr Gutes ist. Da hast du viele Fans an der Strecke, die sehen die Fahrer mehrfach. Das Profil der Etappe ist schon wirklich nicht ohne. Auf dem Rundkurs geht's jetzt dreimal richtig schön auf so 15 Kilometern, auf 500 Meter berghoch. Da sehe ich schon so diverse Sprinter abgehangen. Das Grüne wegen Viviani und so wird schwierig. Was ich auch schön finde, Finale ist auf der Promenade der Anglaise, wo 2014 der Terroranschlag war. Da erinnern sich, glaube ich, alle noch gut dran. Also ich habe das noch sehr genau vor Augen. Finde ich immer gut, wenn man solche Orte auswählt, um auch so ein bisschen daran zu erinnern, was da passiert ist und dass es weitergeht. Und also das ist, glaube ich, eine rundum gelungene erste Etappe. Nizza ist sowieso auch sehr schön und ich glaube, da können wir uns sehr gut. Die erste Etappe ist sowieso immer extrem nervös, ne? Wissen wir alle, da kann es auch wieder den einen oder anderen hinlegen und wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Auftakt direkt.
Ja, sehr enge Straßen, die durchs Hinterland von Nizza führen. Da ist diese Nervosität dann nicht unbedingt gern gesehen, Erik. Wir haben ja auch in den letzten Jahren bei vielen Radsport-Events dann auch Sicherheitsdefizite gesehen. Ich würde mal sagen, in Nizza ist man gewarnt. Also jetzt, dass Radsportunfälle passieren können, gerade durch diese nervösen Felder?
Ja, denke ich schon. Also bei der Tour de France ist mir jetzt eigentlich nicht in Erinnerung, dass es da irgendwie mal gefährlich war. Oft waren ja so Absperrgitter in der Diskussion und klar, durch den Sturz von Wout van Aert beim Zeitfahren ist das ja auch nochmal so ein bisschen in diesem Jahr aufgeflammt, aber das war halt letztlich ein Fahrfehler von ihm. Also ich denke schon, dass man dort die Strecke aus sportlicher Sicht sehr, sehr gut sichern wird, und die Promenade des Anglais, die ist ja auch relativ breit, und das sind dann auch, glaube ich, die letzten. Also je nachdem, wo dann das Ziel auf der Promenade direkt ist, aber das ist ja eigentlich eine ganz, ganz lange gerade Straße. Also da sehe ich wirklich ein Hochgeschwindigkeitsfinale, wo es jetzt eigentlich keine technisch schwierigen Stellen gibt. Ich bin halt wirklich mal gespannt, weil das ist eine Etappe, es sind halt doch 2500 Höhenmeter. Klar, zum Schluss, so die letzten 40 Kilometer geht es halt bergab beziehungsweise flach zum Ziel. Aber davor könnte ich mir schon vorstellen, dass da einige Fahrer sehr, sehr motiviert sind, zum Beispiel auch das Bergtrikot zu erobern. Das ist ja schon mal so eine erste Errungenschaft. Und wie Marc es gerade schon gesagt hat, so einige Sprinter werden da Probleme haben.
Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass so ein paar Teams wie Sunweb oder Bora zum Beispiel für Michael Matthews oder Peter Sagan, dass die versuchen, an den Anstiegen des Rennens schon schwer zu machen, um Fahrer wie Caleb Ewan, Grönewegen, Viviani abzuhängen, um halt in einen Sprint ohne die ganz, ganz schnellen Männer zu kommen, um dann ja vielleicht sogar das erste gelbe Trikot bei dieser Tour übernehmen zu können.
2500 Höhenmeter sind auf diesen 156 Kilometern dann zu absolvieren. Am Tag drauf geht's nochmal von Nizza nach Nizza, Mark, über 187 Kilometer. Da geht's dann aber noch mehr zur Sache in Sachen Bergpunkte. Drei Bergwertungen und 3700 Höhenmeter.
Ja, das ist für eine zweite Etappe bei der Tour de France extrem ungewöhnlich. Wir haben zweimal über 1500 Meter. Das gab es in den letzten 40 Jahren nicht zu so einem Zeitpunkt der Tour de France. Also wir sind ja gerade ganz am Anfang. Und ja, ist auch interessant für den Formaufbau der Klassementfahrer. Also wir haben in Tour de France Jahre erlebt, wo die ersten 7 Etappen fast nur flach waren. Da muss man dieses Jahr wirklich, oder nächstes Jahr dann wirklich früh müssen die Top, die Klassementfahrer schon sehr, sehr gute Form haben, weil ja, da geht's halt jetzt schon dann so früh zur Sache. Das sind schwere Anstiege. Ich meine, die beiden hohen Anstiege auf 1500 Meter, der Cormelan und der Turini kurz darauf, die sind in der ersten Rennhälfte, aber trotzdem, hinten raus haben wir so ein klassisches Paris-Nizza-Finale mit dem Col de See und dem Col de Catre. Das wird schon spannend werden. Also das ist erstaunlich, finde ich aber auch interessant, dass man so früh so schwere Etappen einbaut. Klar, die Fahrer, die ums gelbe Trikot kämpfen, die werden da voraussichtlich jetzt noch keine Zeit verlieren, aber da wird schon eine kleinere Gruppe ankommen wahrscheinlich. Das ist schon sehr spannend.
Sehr, sehr gut komponiert dann eben, aber auch mit entsprechenden Risiken. Erik Mark hat es gesagt, das hat ja auch Ralf Denk, der Teamchef vom Bora-Hansgrohe-Team, gesagt, von Tag 1 musst du da sein, sonst ist die Tour unter Umständen schon für dich vorbei. Also für die großen Favoriten wirklich was, wo sie dann gar nicht auch die Möglichkeit haben, so erstmal langsam reinzufinden.
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass wir dort schon Attacken unter den totalen Top-Favoriten erleben werden. Also ich glaube, wenn man da jetzt noch nicht bei 100% ist, sondern vielleicht bei 90-95% Form, dann geht das auch noch, weil die großen Anstiege sind halt doch ein bisschen weit weg vom Ziel und ich glaube jetzt nicht, dass ein Egan Bernal oder ein Thibaut Pinot da jetzt schon versuchen werden, wichtige Sekunden rauszufahren. Klar, wenn es die Möglichkeit gibt dazu, kann man das durchaus versuchen oder wenn man merkt, ein anderer Mitfavorit hat vielleicht einen schlechten Tag. Aber ansonsten, ja, ist das so eine, also ich könnte mir auch vorstellen, dass da eine Ausreißergruppe sogar durchkommt, die gar nicht aus Klassementfahrern besteht, sondern dass die Klassementfahrer sich sagen, oh, okay, wenn jetzt irgendwie, weiß ich, ich sag jetzt mal ein Tim Wellens zum Beispiel da das gelbe Trikot übernimmt, dann sind wir da fein mit, soll er das erstmal tragen. Ansonsten, ja, das Finale ist so ein Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde, Michael Woods Finale, endschnell aus einer Gruppe heraus, vielleicht auch mit einer Attacke am letzten Anstieg. Also halt so ein bisschen wirklich wie bei Paris-Nizza im Finale. Nur bei Paris-Nizza geben sich ja meistens die Klassementfahrer nochmal alles, weil es halt die Schlussetappe ist. In dem Fall ist es halt gerade mal die zweite Etappe und deswegen glaube ich nicht, dass wir da so viel Feuerwerk unter den Aspiranten für den Toursieg erwarten können.
Auf der dritten Etappe, Marc, da sind dann die Sprinter endlich gefordert. Da haben die eine ihrer wenigen Chancen von Nizza zur Zitadelle nach von Sisteron.
Ja, können wir, glaube ich, kurz machen. Genau, die Etappe ist was länger, 198 Kilometer, ist eine klassische Sprinter-Etappe. Allerdings, die gerade ist ein bisschen ansteigend. Also das müssen wir mal sehen. Das ganz genaue Profil von der Zielgeraden habe ich noch nicht gesehen, aber da muss man mal gucken, so ein Grönewegen oder Viviani werden da vielleicht auch schon ein bisschen Schwierigkeiten haben, so eine Etappe zu gewinnen, aber das ist auf jeden Fall was für die Männer mit den schnellen Beinen.
Und die Männer mit den schnellen Beinen, die haben dann an der vierten Etappe ein bisschen zu knapsen, weil Erik dann die erste Bergankunft in den Alpen schon auf dem Programm steht. Es geht über 157 Kilometer von Sisteron nach Ossier-Merlet.
Ja, und es geht auf 1825 Meter hoch am vierten Tag. Also mal so zum Vergleich, Alpe d'Huez ist gerade mal 25 Meter höher. Also das ist wirklich sehr, sehr selten. Ich weiß auch gar nicht, ob es schon mal bei der Tour gab, dass am vierten Tag schon es so eine Bergankunft gab. Der Anstieg selber, also die Etappe selber ist weitgehend relativ flach. Zum Schluss geht es halt diesen Anstieg hinauf. Es sind 7,1 Kilometer bei gleichmäßig immer so zwischen 6% und 7%. Also da gibt's keine steilen Rampen, wo man jetzt wirklich attackieren kann. Also ich glaube auch, dass da sich eher noch belauert wird, dass es vielleicht, ja, dann auch zum Sprint zum Schluss unter den Klassementfahrern kommt oder dass vielleicht sogar auch eine Ausreißergruppe eine Chance auf den Tagessieg hat. Also da werden sich die Favoriten, denke ich, noch ein bisschen zurückhalten und das wird nicht sehr großen Einfluss auf das Rennen nehmen.
Ausreißergruppe mag auch am fünften Tag von Gap nach Privat, 183 Kilometer, ist ein relativ welliges Terrain.
Ja, könnte was für Ausreißer sein. Auf der anderen Seite wissen wir ja, auf den ersten Etappen kommen Ausreißer immer relativ selten durch. Ist für mich was, wo ich vermute, dass so eine größere Gruppe durchkommt mit 40, 50 Leuten, die da übrig geblieben sind. Vielleicht wird's aber auch ein Massensprint, muss man sehen. Finale ist auch da ansteigend. Auf der Etappe geht's auch den ganzen Tag rauf und runter. Das ist so, ja, ist halt irgendwie spannender zu gucken, als wenn es jetzt flach 180 Kilometer dahin gehen würde. Die Sprinter hätten es gerne, aber ja, als Zuschauer hat man lieber ein bisschen mehr Action. Da werden es auf jeden Fall viele versuchen. Viele werden da versuchen, irgendwie was als Ausreißer zu machen. Ich glaube nicht, dass sie durchkommen werden, weil einfach zu viele hinten auch dann Interesse haben, das zusammenzuhalten und ja, auch noch die Kraft haben. Die Teams sind noch komplett. Ja, das könnte sowas vielleicht für Trentin, für Sagan sein oder sowas, die in so einer Gruppe dann dabei sind, auch vielleicht für Wout van Aert oder so.
Ja. Erik, sechste Etappe, da geht's dann über 191 Kilometer, da geht's in die südlichen Ausläufer des Zentralmassivs. Für wen ist das denn eine Etappe? Weil das Finish hat's bisschen an in sich.
Das hat's ein klein bisschen in sich, ja. Also es geht jetzt, also wir sind ja quasi von Nizza jetzt so vorher ein bisschen nach Norden gefahren, schon mal so in die Alpen rein und jetzt geht es eigentlich so Richtung Westen, einmal mittig durch Frankreich durch, Zentralmassiv und dann so langsam Richtung Pyrenäen. Ja, eigentlich auch relativ flach die meiste Zeit des Tages und dann kommt zum Schluss der Col de la Luzette mit 11,7 Kilometern bei 7,3%. Der Gipfel wird knapp 15 Kilometer vor dem Ziel erreicht. Dann kommt eine ganz kurze Abfahrt und dann geht's so ganz leicht ansteigend, so mit 2-3% weiter Richtung Ziel. Also ja, dadurch, dass es halt von diesem Gipfel dann doch noch ein Stück Richtung Ziel ist, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da ein Klassementfahrer schon so richtig zur Attacke bläst. Das ist für mich auch so eine, also wahrscheinlich macht's irgendwie dann da auch wieder eine Ausreißergruppe. Also ist eigentlich so eine typische Ausreißer-Etappe. Jetzt kann natürlich nicht jeden Tag irgendwie ein Ausreißer gewinnen. Aber ist auch so eine Etappe, wenn du da am Col de la Luzette schlechte Beine hast und die anderen merken das und dann tritt mal das Team Ineos ein bisschen aufs Gas und du wirst da abgehängt, dann kannst du da schnell auch mal eine Minute verlieren, weil wenn du auf dem Luzette oben ein paar Sekunden Rückstand hast und danach bolzen die anderen voll durch Richtung Ziel, dann kannst du dir halt dann auch mal schnell ja, eine Minute einfangen. Und das so ist ja immer noch früh im Rennen, sechste Etappe, das will man natürlich nicht. Also da sollte man gucken, dass man möglichst unauffällig mitschwimmt und Kräfte spart, so gut man das an so einem Berg halt kann.
Marc, wer auf der sechsten Etappe bläst, das wusste Erik noch nicht genau. Wir wissen aber, was auf der siebten Etappe bläst. Von Milo nach Lavoie, 168 Kilometer, der Wind nämlich.
Ist zu vermuten, ja, das ist so klassisch, klassisches Gebiet, wo es Windkantenrennen geben kann. Es geht weiter Richtung Pyrenäen, vom letzten Ausläufer vom Zentralmassiv runter Richtung Pyrenäen. Und, ja, auch das Terrain ist ein bisschen wellig. Da können die Sprinter durchkommen, können sie aber auch nicht. Windkante ist ein Thema. Ja, das kann auch eine schwierige Etappe werden. Wo es, ja, haben wir letztes Jahr oder dieses Jahr gesehen, beim letzten Tour de France, da auf einer Windkante, wer da abgehängt wird, da kann man auch schnell mal 1-2 Minuten verlieren, da müssen die Klassementfahrer, man erinnert an Pinot jetzt dieses Jahr, oder Landa, höllisch aufpassen, das kann auch sehr, sehr interessant werden. Und das ist auch keine klassische Überführungsetappe, wo man irgendwie nur die letzten 20 Kilometer sich angucken muss.
2011, Mark Cavendish in Lavoie gewonnen. Mal gucken, wer es im nächsten Jahr dann 2020 schaffen wird. Erik, auf der 8. Etappe, da geht's dann richtig in die Beine, da geht's dann richtig in die Höhe. 140 Kilometer lang ist die Etappe nur, aber das nur in der Länge. In der Höhe kommt ein bisschen mehr dazu.
In der Höhe ein bisschen mehr. Ab in die Pyrenäen, könnte man sagen. Es geht gleich über 3 Anstiege, die alle innerhalb von 100 Kilometern anstehen. Col de Monté, Port de Balaise und Col de Pirissourt, alter Bekannter bei der Tour de France. Von dort sind es noch 9 Kilometer, dann runter nach Ludonville in die Abfahrt. Ich glaube vor allem der Port de Balaise ist eigentlich so mit der schwerste Anstieg an dem Tag. Fast 12 Kilometer lang, 7,7%, geht auf 1750 Meter hoch. Gut möglich, dass dort jemand mal versucht, die anderen so ein bisschen ans Limit zu führen, wobei das natürlich auch dann wieder sehr früh aus dem Fenster gelehnt ist, weil der Col de Pirissourt noch folgt. Ich könnte mir vorstellen, das ist so ein Tag, wo viele Mannschaften versuchen werden, ein oder zwei Helfer in der Spitzengruppe zu platzieren, um möglicherweise dann im Finale was probieren zu können. Es kann aber auch passieren, dass da alle zusammenbleiben, weil der Pirissourt ist meist, also von der Seite, wo er gefahren wird, jetzt nicht ganz so selektiv, weil da oft auch der Wind einen sehr großen Einfluss nimmt. Und gerade wenn dort Gegenwind herrscht, dann werden die Favoriten, denke ich, schon eher zusammenbleiben und dann gemeinsam in die Abfahrt gehen.
Und die Abfahrt 9 Kilometer vor dem Ziel, das ist dann natürlich auch schon ein Zielschuss, Marc.
Ja. Also die Etappe ist schon interessant. Ich glaube auch nicht, dass am Ballet schon groß attackiert wird von den Klassementfahrern. Das wird vielleicht in der letzten Woche gemacht, aber noch nicht zu dem Zeitpunkt, sei denn, da hat irgendwer schon sehr, sehr viel Zeit verloren. Aber trotzdem für die Klassementfahrer für mich der zweite schwere Tag und wird man gucken. Und auf jeden Fall, wer stark in der Abfahrt ist, Alaphilippe oder so, der könnte da gewinnen.
Sind wir gespannt. Auf der 9. Etappe, da geht's vom Po nach La Rose, 154 Kilometer. Im letzten Jahr Primoz Roglic da gewonnen, Erik. Wie erwartest du es einen Tag vor dem Ruhetag bei der nächsten Austragung? Die meisten hoffen und beten wahrscheinlich, dass endlich dieser Tag Pause kommt.
Ja, gibt es bestimmt einige, denn die ersten 9 Tage sind schon mit sehr, sehr vielen Höhenmetern gespickt. Es geht jetzt an dem Tag über den Col de la Housserre und den Col de Marie Blanc. Jetzt beide nicht wahnsinnig hoch, nicht extrem. Also der Marie Blanc ist schon steil. Aber auch von dort sind es halt doch noch einige Kilometer dann Richtung Ziel. Also ich glaube, das ist so eine typische Ausreißer-Etappe, wo sich gute Bergfahrer, die aber im Klassement schon Rückstand einkassiert haben, dann durchsetzen können. Kann aber auch passieren, dass natürlich am Tag vor dem Ruhetag sich ein oder zwei der Favoriten sagen, ja, morgen habe ich einen Tag Pause, dann kann ich ja heute doppelt so schnell fahren. Ist natürlich von jetzt Mitte Oktober schwer zu sagen, wie sich das dann im Juli taktisch ausspielen wird, denn hängt ja auch davon ab, wie die erste Woche verlaufen ist, ob jemand schon Zeit verloren hat, wie die Form ist. Die Pyrenäen sind jetzt nicht ganz so gespickt mit den schweren Anstiegen und nicht ganz so schwer, wie sie vielleicht in den letzten Jahren das noch waren.
Aber trotzdem hat's die erste Woche in sich und da ist der erste Ruhetag dann natürlich sehr, sehr willkommen und den Ruhetag nutzen auch wir hier bei Radio Tour, dem Radsport Talk auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com, auch um eine kurze Ruhepause einzulegen, dauert aber nicht einen ganzen Tag, sondern ich weiß nicht, knappe Minute, dann sind wir auf jeden Fall wieder für euch da hier mit der zweiten Woche bei der Tour de France 2020 in der Analyse.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Radiotour der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit radsportnews.com. Malte Asmus, Erik Gutglück und Marc Winninghoff schauen auf die Strecke der Tour de France 2020. Die erste Woche haben wir analysiert. Jetzt gehen wir nach dem Ruhetag in die zweite Woche. Marc, und weil Erik vor der Pause sagte, in der Etappe vor dem Ruhetag, da denken sich vielleicht manche Favoriten auch so, ach, machen wir mal was, wir haben ja einen Tag Ruhe. Im Prinzip haben sie zwei Tage Ruhe, denn die 10. Etappe, mit der die zweite Woche startet, ist eine Sprinter-Etappe.
Ja, aber Obacht. Also das ist auch eine Etappe, da geht es jetzt an den Atlantik. Wir fahren von einer Insel zur anderen. Ile de Oléron zur Ile de Ré. Das gab es noch nie bei der Tour de France, dass Start und Ziel auf zwei Inseln ist. Und du weißt, auf Inseln ist es windig, am Atlantik ist es windig. Ich sehe da nicht, dass die Klassementfahrer da einen ganz ruhigen Tag haben. Das ist für mich eine gefährliche Etappe. Ähnlich wie die Etappe nach dem Zentralmassiv, da müssen die Klassementfahrer höllisch aufpassen. Da wird es den Corny Quickstep geben, die mal wieder das ganze Feld auseinanderfahren wollen. Ist eine bestimmt eine super schöne Etappe, auch zum Zuschauen da am Atlantik entlang, über die Inseln, auch das Finale dann über die Brücke auf die Ile de Ré rüber. Freue ich mich jetzt schon sehr drauf auf die Etappe. Das sind einfach Bilder, die sieht man selten bei einer Tour de France. Und ja, klar, das ist alles flach. Aber der Wind wird eine Rolle spielen und die Sprinter werden aufpassen müssen, auch genau wie die Klassementfahrer, wenn sie die Etappe gewinnen wollen, da vorne dabei zu bleiben und nicht irgendwie auf der Windkante abgehängt zu werden.
Erik, was spielt denn eine Rolle auf der 11. Etappe? Châtillon-Plage nach Poitiers, 167 Kilometer.
Ja, könnte ähnlich laufen, ne? Es geht ja, Plage heißt ja so schön Strand. Das heißt, es geht auch wieder am Atlantik los, geht aber wieder ins Landesinnere, gen Osten. Ja, also vom Profil her ist das eine Massensprint-Etappe. Die Zielgerade ist 1,5 Kilometer lang. Da sollte jetzt eigentlich nichts anbrennen. Aber falls es dort auch noch Wind geben sollte, der Wind Einfluss hat, dann kann es natürlich hektisch werden. Aber für uns als Fans wäre das natürlich super, weil Windkante ist immer Spannung und da gibt's, also auch in diesem Jahr war es ja so, teilweise größere Abstände als bei den Bergetappen. Für die Fahrer, die sind sicherlich nicht böse, gerade die Klassementfahrer, wenn es einigermaßen ruhig bleibt.
Ja. Wir steigern uns in der Schwierigkeit in der zweiten Woche so sukzessive. Marc, die 12. Etappe. Das ist zwar noch keine Bergetappe wieder, aber eine, die es trotzdem in sich hat. Und das Finale vor allen Dingen.
Ja, und wir erinnern uns, glaube ich, alle oder die meisten an 2001, wo Jens Vogt in Serra gewonnen hat. Ähnliche Etappe damals, Ausreißer-Etappe, glaube ich, auch diesmal. Das ist für mich eine klassische Ausreißer-Etappe. Ich glaube, da, wir haben das Thema schon ein paar Mal jetzt gehabt. Ich glaube, da können die Ausreißer vielleicht sogar zum ersten Mal wirklich durchkommen. Das ist so ein Ding, da kommen jetzt viele schwere Etappen. Die Klassementfahrer werden Teufel tun, da irgendwie Gas zu geben. Das ist ja klar, das Terrain ist wellig, das Finale ist anspruchsvoll, aber die Klassementfahrer werden da viel versuchen, die Kräfte zu sparen. Und das ist so ein Tag Ausreißer. Ich sag, 10 Minuten plus Vorsprung kommen da durch. Und ja, längste Etappe noch, ne? 280 Kilometer, die einzige über 200 Kilometer. Ich finde das sehr gut. Ich mag kurze Etappen, da ist mehr Action drin. Ich finde es gut, dass wir nur eine so lange Etappe da nächstes Jahr bei der Tour de France haben. Und ja, das ist für mich so ein ganz klassisches Ausreißerding.
Nur unwesentlich kürzer ist die 13. Etappe, 191 Kilometer lang, Châtel-Guyon nach Puy-Marie-Pas-de-Pérol. Aber höhenmetertechnisch, Erik, 4.400.
Ja, man hat hier das Gefühl, was an Länge zum Vortag fehlt, hat man an Höhe draufgepackt.
Genau.
Ja, 4.400 Höhenmeter. Wir sind jetzt wieder im Zentralmassiv und im Juli ist es ja oft so, dass es im Zentralmassiv auch sehr, sehr heiß werden kann. gerade so in den letzten Jahren, wenn die Tour das Zentralmassiv besucht hat, waren es doch meistens eher Hitzeetappen. Deswegen, boah, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz harter Tag. Es geht erst über den Col de Seyssat, dann über die Montée de la Stèle und zum Schluss auf den Col de Neyron, wo es oben auch wieder die Bonussekunden gibt, die es bei der Tour wieder geben wird. Und danach, ja, ist es dann auch nicht mehr so weit hoch zum Pas de Peyrolle. Die Bergankunft liegt auf fast 1600 Metern. Und ja, Romain Bardet hat heute schon bei der Streckenpräsentation gesagt, er kennt den Anstieg sehr, sehr gut. Ist da schon bestimmt schon mehr als nur einmal im Training hochgefahren. Wird sich zeigen, ob das ein Vorteil für ihn ist, aber ist sicherlich eine Etappe, wo er sehr motiviert sein wird, den Etappensieg zu holen. Denn ich kann mir vorstellen, da werden viele Fans, viele Freunde, viele aus der Familie an der Strecke stehen und ihn anfeuern.
Das beflügelt dann natürlich so jemanden dann vielleicht auch dann bei so einer Bergankunft auf 1589 Metern Höhe da nochmal richtig Gas auf den letzten Metern zu geben. Auf der 14. Etappe, Marc, da dürfen dann die Sprinter nochmal wieder Gas geben, wenn sie dann durchkommen.
Ja, genau, wenn sie durchkommen. Ne? Ist auch wieder so ein bisschen Überführungsetappe jetzt Richtung, also aus dem Zentralmassiv raus, Richtung Alpen so langsam. Ja, ist im Grunde eine Sprinter-Etappe, wenn da nicht die drei Anstiege auf den letzten 15 Kilometern wären. Die sind alle kurz und knackig. Muss man mal sehen. Trentin hat jetzt 2013 in Lyon aus einer Fluggruppe heraus gewonnen. Das könnte an dem Tag was werden, wo Trentin auch aus einer großen Gruppe oder einer größeren Gruppe heraus gewinnen kann. Muss man sehen, ob die Sprinter da durchkommen. Ich glaube, alle Sprinter werden sich den Tag dick ankreuzen, auch im Grönewegen, auch im Viviani. Da muss man dann sehen, wie hart das Finale gefahren wird, ob zum Beispiel Wohansgrohe versucht, die Jungs abzuhängen, Grönewegen, Viviani mit Versagern das Terrain zu passend zu machen. Aber von der Tendenz her ist das ein Tag, wo die Sprinter nochmal zuschlagen können, bevor es dann ja ganz, ganz unangenehm wird in den Alpen.
Erstmal geht's von Clermont-Ferrand nach Lyon, 197 Kilometer. Aber Erik, dann kommt der Mann mit dem Hammer. 15. Etappe, 175 Kilometer lang. Es geht hoch auf den Col du Grand Colombier.
Ja, der unangenehme Teil der Arbeit. Ja, das ist wirklich ein schwerer Anstieg. Also man denkt jetzt, okay, gut, ja, 1500 Meter, da gibt's ja höhere Anstiege, aber es sind doch 17,4 Kilometer, die es da zum Schlussberg hochgeht, vor allem von der Seite von Culot aus, sehr enge Serpentinenstraße. Ich meine, dass 2012 das letzte Mal der Anstieg befahren wurde, und da hat es sehr, sehr spektakuläre Bilder gegeben. Also da ist man auch diese Straße hochgekommen und das sah wirklich toll aus, da kann man sich drauf freuen. Vorher geht's noch über die Montée de la Selle de la Fromentelle, auch fast 12 Kilometer lang mit über 8% und den Col de la Biche 7 Kilometer auch bei fast 9%. Also ja, da ist man schon auf diesem Hochplateau eigentlich, wo auch der Grand Colombier liegt, aber dann fährt man nochmal runter, macht unten im Tal nochmal eine größere Schleife und fährt dann zum Schluss nochmal von der anderen Seite auf dieses Bergmassiv hinauf. Und da es auch am nächsten Tag Ruhetag geben wird, ist das, glaube ich, auch wieder so ein Tag, wo alle Vollgas geben. Keiner wird sich schonen. Das Vollgas der Favoriten. Ich glaube, das ist das Thema, was an dem Tag gilt.
The Long and Winding Road, den Berg hoch. Marc, erwartest du auch Vollgas auf diesen engen Serpentin?
Ja, absolut. Das ist für mich die zweitschwerste Etappe. Die schwerste kommt noch, über die sprechen wir gleich. Die Anstiege sind extrem schwierig, extrem steil, lang auch zum Colombier hoch, so 17,4 Kilometer. Und auch geschickt gemacht, finde ich, vor dem zweiten Ruhetag. Da ballern die Jungs alles raus, weil sie auch wissen, okay, ich habe jetzt einen Tag Pause und dann die 16. Etappe wird dann auch nicht ganz so brutal. Da erwarte ich ganz, ganz große Action. Das ist ein Tag, den man sich ganz dick ankreuzen muss, den darf man nicht verpassen. Da wird Klassement gemacht, da bin ich mir ganz sicher.
Und den Tag der 16. Etappe nach dem Ruhetag, den verpasst auch kein Franzose, Erik. Das ist mit der französischen Nationalfeiertag, La Tour du Pin nach Villard de Lans, über 164 Kilometer. Und naja, da drängen die Franzosen dann wieder ins Bild.
Ja, und das ist so eine klassische Nationalfeiertagsetappe. Also keine so ganz schwere Bergankunft, aber auch keine Flachetappe. So schön, damit irgendwie alle sich motiviert fühlen, in die Gruppe zu gehen. Ja, zum Schluss so eine Mini-Bergankunft, die gab es bei der Tour zum letzten Mal im Jahr 2004. Da hat damals Lance Armstrong vor Ivan Basso und Jan Ullrich gewonnen. Erinnern sich vielleicht auch einige noch, Jan Ullrich, der damals früh auf der Etappe schon attackiert hatte. Dann hatte Jens Vogt in der Spitzengruppe auf Ivan Basso gewartet, hat dann Tempo gemacht, Jan Ullrich wieder gestellt. Da gab es dann irgendwie noch ja so ein bisschen Shitstorm mit manchen deutschen Medien gegen Jens Vogt, warum man denn dem Jan Ullrich jetzt hinterherfährt. War damals alles ein bisschen kontrovers. Ich glaube, in diesem Jahr ist das eine Etappe für die Ausreißer, gerade weil es auch in den nächsten zwei Tagen wieder sehr, sehr schwer wird. Nichtsdestotrotz, an dieser Schlussrampe kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Fahrer wie ein Alaphilippe, wenn er in der Gesamtwertung noch eine Rolle spielen sollte, oder ein Alejandro Valverde vielleicht, oder auch ein Primoz Roglic, dass die da schon in der Lage sind, einen Zeitabstand rauszufahren. Und es geht den ganzen Tag hoch und runter. Und Tag nach dem Ruhetag ist auch immer schwierig. Da gibt's immer ein paar Fahrer, die da mehr Probleme haben, wieder reinzufinden. Das könnte, obwohl es auf dem Papier vielleicht noch nicht ganz so schwer ist, wie das, was in den nächsten Tagen noch kommt, könnte das trotzdem eine entscheidende Etappe sein.
Und an dem Tag nach dem Ruhetag, also an der 17. Etappe, da geht's dann hoch, Marc, auf das Dach der Tour. Ist das die Etappe, die du eben meintest, als du sagtest, das ist für mich die schwerste, 2304 Meter hoch, liegt das Ziel in Meribel?
Ja, ganz genau. Das ist ohne Zweifel für mich die Königsetappe. Nicht nur, weil es am Ende aufs Dach der Tour geht, sondern weil, ja, erstmal müssen wir über den Col de la Madeleine, 17 Kilometer lang, den kennt, glaube ich, jeder Tour de France-Fan, auch von der unangenehmen Seite, 8,4% im Schnitt aus 17 Kilometern. Ja, der ist vor allen Dingen unten sehr, sehr steil, aber auch oben noch sehr steil. Also das wird schon hart. Und dann das Finale, da haben sich die Tourorganisatoren wieder was Neues ausgedacht. Wir fahren erstmal nach Meribel hoch, das kennt man auch, aber biegen dann am Flugplatz nochmal ab. Da gibt es eine neue asphaltierte Straße, die 6 Kilometer lang ist und dummerweise brutal steil, bis zu 20%. Also auch auf den Kilometern gesehen über 11% größtenteils. Absolute Hölle. Das ist ein Tag, wo ich glaube, dass die Tour de France, wo wir den Tour de France-Sieger als Etappensieger sehen und ja, dass da eine Vorentscheidung fällt ums gelbe Trikot, dass dann Bernal oder so zeigt, wo der Hammer hängt, und das wird extrem spektakulär und extrem spannend, und da wird die Post abgehen.
Du hast gerade schon,
glaubst
du
auch?
Ja, würde ich mich anschließen. Also du hast auch gerade schon den Namen Bernal erwähnt. Ich glaube, das ist die Etappe, wenn er die Tour gewinnen will, dann muss er sich dort zeigen. Denn es ist die einzige Etappe, wo es mal deutlich über die 2000 Meter geht. Wir hatten das ja dieses Jahr schon bei der Tour thematisiert mit der Höhe, dass ihm das entgegenkommt. Und es ist auch ein Anstieg, wo man unten bis nach Meribel hinein, gerade so als Team Ineos, richtig schön hohes Tempo fahren kann, die Gegner schon mal ans Limit bringt und dann auf diesen letzten 5 Kilometern, wenn es halt wirklich immer über 10% Steigung sind, da, glaube ich, gehen dann die Attacken. Und wenn Bernal die Form hat, die er in diesem Jahr hatte, dann sehe ich ihn dort in der Pole Position für den Etappensieg. Wenn er darf. Das ist natürlich noch die Frage in seinem
Team. Wenn er darf. Ja. Das ist genau die Frage, die wir nachher, wenn wir über die Favoriten sprechen, nochmal etwas genauer sicherlich darauf eingehen werden, weil das ist ja die Frage, Froome oder Bernal, wer darf denn, und fahren vielleicht beide, und wer führt für wen? Klären wir gleich nochmal. Gucken wir erstmal auf die 18. Etappe, Marc. Meribel nach La Roche-sur-Foron, 168 Kilometer lang. Auch da nix flach.
Nee, auch sehr, sehr spannende Etappe. 168 Kilometer, hast du schon gesagt. 4 Anstiege, alle schwer. Und auch die letzte Chance für die reinen Bergfahrer. Danach kommt nichts mehr. Danach kommt noch, ja, das Bergzeitfahren kommt noch. Aber ansonsten, wer da jetzt im Hintertreffen ist, gerade vielleicht auch vom Tag davor, und sich einigermaßen erholt hat, der wird hier Attacke setzen. Ist auch so ein schönes Ding für Relaisstationen, wo sicher große Gruppen vorne weggehen werden. Und da erwarte ich auf jeden Fall viele Attacken, eine sehr, sehr spannende Etappe. Also haben den Roslin, den Fessy, Aravis und hinten raus noch Plateau de Cléret. Schotterstraße, aus dem man aus dem Jahr 2018 noch kennt. Das ist dann noch nicht das Ziel. Von da geht's nochmal 30 Kilometer weiter, steile Abfahrt, nochmal ein bisschen hoch, 300 Meter hoch und dann nochmal eine Abfahrt. Also da wird's auf jeden Fall, das wird eine ganz, ganz spannende Etappe mit viel Action, die sehr, sehr aggressiv gefahren wird.
Also die 18. Etappe dann mit, ja, wieder viel Action. Was erwarten wir auf der 19., Erik?
Ich glaube, das ist so ein Luft holen, Kräfte sammeln der Klassementfahrer, bevor es halt am nächsten Tag in dieses Zeitfahren geht. Und es geht weitgehend flach, Bourg-en-Bresse nach Champagnole, 160 Kilometer. Ich glaube, das gibt nochmal einen Massensprint. Das ist eine der wenigen richtig klaren Sprintchancen. Und das, da wird es bestimmt auch den einen oder anderen Sprinter geben, der noch keinen Etappensieg hat. Oder der ganz knapp dran war und das Gefühl hat, er könnte noch eine Etappe gewinnen. Und da werden die Sprinterteams an dem Tag nochmal versuchen, das Feld zusammenzuhalten. Und dann gibt's sehr wahrscheinlich einen Massensprint.
Und dann haben die Klassementfahrer nochmal ein bisschen Kraft gesammelt für die 20. Etappe, weil da kommt es, was ihr vielleicht auch schon wartet, wenn ihr jetzt dran geblieben seid und sagt, wann kommt denn eigentlich mal ein Zeitfahren? Jetzt auf der 20. Etappe, 36 Kilometer lang von Lourdes nach La Planche de Belfi, aber das ist ein Zeitfahren, was jetzt auch kein normales Zeitfahren ist, Marc, weil es auch da in die Höhe geht. Auch das mit Bergen gespickt.
Ja, das und ich frage mich ein bisschen, warum das sein muss. ja, hast du schon richtig gesagt. Es geht erstmal 13, 14 Kilometer, 15 Kilometer wirklich flach daher. Das ist Rollerkurs am Anfang, auch nicht mit vielen Kurven. Da geht's schon immer ein Stück weiter berghoch zwischen Kilometer 15, Kilometer 25. Das sind so, ist jetzt noch nicht steil und keineswegs, aber es geht immer ein bisschen bergan. Da geht's nochmal kurz runter. 3-4 Kilometer, nochmal ein kleines Flachstück und dann die letzten 6 Kilometer sind steil. 8,5% im Schnitt. Wir kennen die Planche de Belleville aus diesem Jahr. Wobei jetzt wichtig ist zu beachten, diese Schotterstraße, die wir dieses Jahr jetzt gesehen haben, der letzte Kilometer da, wo es halt völlig krank bergauf ging, wo die Leute ja fast gestanden sind, die fehlt diesmal. Trotzdem ist auch der Anstieg davor wirklich steil, wie gesagt, 8,5% im Schnitt, auch Rampen dabei mit 20% und ich weiß nicht, warum wir das unbedingt noch im Zeitfahren haben müssen. Ich hätte da auch genug Spektakel, wenn das jetzt einfach mal noch flach gewesen wäre, für so einen Tom Dumoulin oder so, hätte ich einfach von der Chancengleichheit auch ein bisschen schöner gefunden, dass das auch nochmal jetzt jemand vielleicht zurückschlagen kann, der in den Bergen nicht die ganze Zeit vorne war und einfach brutal starker Roller ist. Das spielt halt diese Zeitfahren spielt halt Leuten wie Bernal extrem in die Karten, auch ein Pinot, wenn die Form denn da ist, das setzt man immer mal voraus jetzt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wird garantiert spektakulär, aber ich hätte mir da was Flaches gewünscht, damit man irgendwie mal, ja, damit die Jungs auch noch eine Chance haben, die jetzt nicht die ganze Zeit nur die Berge extrem stark hochgefahren sind.
Erik, ist das auch was du sagst oder was du kritisierst an dieser Tour, dass flache Zeitfahren fehlt?
Normalerweise würde ich das kritisieren. In dem Fall finde ich das sogar gar nicht so schlecht mit diesem Zeitfahren. Ich freue mich da jetzt schon drauf, muss ich ehrlich sagen. Denn es gibt halt vorher diese knapp 30 Kilometer bis zum Fuß der Planche de Belfil, wo ich jetzt mal behaupten würde, ein Tom Dumoulin gegen einen Bernal, gegen einen Bardet fährt er sich schon mal über eine Minute raus. Die Frage ist halt dann, wie viel verliert er dann an dieser Planche de Belfil oder wie sehr kann er das dann dort verteidigen? Was ich auf jeden Fall glauben werde, ist, dass wir Radwechsel sehen werden bei diesem Zeitfahren am Fuß der Planche de Belfil, wo die ersten 30 Kilometer werden die Fahrer definitiv mit einem Zeitfahrrad absolvieren und werden dann aber aufs Rennrad wechseln. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und da muss man auch aufpassen, denn kurz bevor man diese Planche de Belfil erreicht, in dieser kleinen Abfahrt, die Marc schon beschrieben hat, da gibt's auch 2-3 Kurven, die sind nicht ganz ohne und die fahren sich halt auf einem Zeitfahrrad auch anders als auf einem Rennrad. Nicht, dass da einer beim Kampf um jede Zehntelsekunde die Kurve verpasst. Strecke führt auch durch Milizet, den Heimatort von Thibaut Pinot. auf den ersten Kilometern und der hat sich ja in den letzten Jahren im Zeitfahren auch verbessert. Ich würde ihn jetzt dort nicht unbedingt zum Top-Favoritenkreis auf den Etappensieg zählen. Aber ich glaube, er kennt die Strecke sehr, sehr gut und das ist für ihn sicherlich kein Nachteil, denn das ist ein Kurs, den man sich wirklich extrem gut einteilen muss. Du darfst quasi diese ersten 30 Kilometer darfst du halt nicht am Limit fahren, sondern die musst du halt bei 80-90% fahren und dann musst du halt am Anstieg zum Schluss richtig Gas geben, da wird die Zeit gemacht. Thibaut Pinot hält übrigens auf Strava auch den KOM an der Planche de Belleville mit 16 Minuten 57. Und wenn man da jetzt nochmal so ja gute 40 Minuten im Flachen draufrechnet, dann kommen wir auf eine Fahrzeit von knapp unter einer Stunde für den Sieger. Ich finde das eigentlich sehr, sehr interessant, dieses Zeitfahren, weil es halt so die Frage ist, wie viel können die Zeitfahrspezialisten auf diesen ersten Kilometern rausholen, wie viel verlieren sie am Ende wieder. Und was natürlich auch toll ist für die Fans aus Deutschland, das ist jetzt nicht so weit von der deutschen Grenze weg. Also da hat man vielleicht auch die Chance, selber mal hinzufahren. Man erlebt jeden Fahrer einzeln, wie er da langkommt, kann da seinen Lieblingen anfeuern und ja, das Tourfinale miterleben. Das ist ja doch was ganz Besonderes. Also ich glaube, Favoritenkreis für den Tag würde ich jetzt mal so Fahrer wie Roglic, Froome, Thomas oder Dumoulin nennen, also Zeitfahrer, die auch gut den Berg hochkommen. Ich glaube, so ein Viktor Campenaerts oder ein Rowan Dennis, Stefan Küng, die haben da keine Chance, weil die einfach zum Schluss an der Planche viel, viel, viel zu viel Zeit verlieren.
Und da fällt auf jeden Fall dann die Entscheidung über den Gesamtsieg, denn die 21. Etappe, das ist ja traditionell bei der Tour de France so. Das ist dann das klassische Schaulaufen hin zur Champs-Élysées in Paris. Da wird dann letztlich der letzte Sieger, möglicherweise ein Sprinter, dann gekürt. Der letzte Nicht-Sprinter war übrigens Alexander Vinokourov 2005, der diese Schlussetappe gewonnen hatte. Davor Eddy Seigneur 1994, also die Tendenz liegt gut, dass es ein Sprinter wieder wird in diesem Jahr und das wäre ja auch nur gerecht, so viele Chancen, das habt ihr ja in unserer Analyse der Streckenführung gehört, so viele Chancen gibt es für die Sprinter in diesem Jahr bei der Tour, beziehungsweise im nächsten Jahr bei der Tour 2020 dann ja gar nicht. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann schauen wir genau nochmal rein, wem liegt denn diese Streckenführung am besten, wer sind denn nach jetzigem Stand jetzt, wie man im Sport so schön sagt, dank Niko Kovac, wer ist denn da jetzt der Favorit, gleich nach einer kurzen Pause.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de mit meinen beiden Experten Erik Gutglück und Marc Winninghoff haben wir auf die Streckenführung der Tour 2020 geguckt und jetzt gucken wir nochmal, wem denn diese Strecke, die wir eben durchanalysiert hat, am besten liegen könnte. Marc, wir haben schon angesprochen und am Anfang auch gehört in den kurzen Statements, Chris Froome, Egan Bernal und Thibaut Pinot, das sind natürlich drei Namen, die fallen, wenn man über mögliche Tour-Favoriten 2020 spricht. Jetzt haben wir aber auch schon im Laufe unserer Diskussion gesagt, Froome und Bernal starten ja beide für Ineos. Da ist ja jetzt auch die große Frage, starten denn beide? Und wenn ja, in welcher Aufgabe bzw. in welcher Reihenfolge? Wer hilft wem bei dieser Tour, Marc?
Also ich gehe davon aus, wenn keine Verletzungen dazwischen kommen, dass ganz sicher beide die Tour de France fahren werden, dass sie auch das als ihren Höhepunkt, ihren Saisonhöhepunkt setzen werden. Auch dass Ineos das so plant und damit das ja damit einverstanden ist, dass sie beide ja in einer Art Kapitänsrolle ins Rennen gehen. Das haben wir in den letzten Jahren jetzt auch schon gesehen mit Thomas Bernal, mit Thomas Froome und Ineos hat es immer hinbekommen, das so zusammenzuhalten und letzten Endes die Entscheidung auf der Strecke auszufahren, wer die besseren Beine hat, gewinnt die Tour. Thomas war eigentlich dieses Jahr tendenziell der Kapitän, Froome letztes Jahr der Kapitän, das hat jeweils der Co-Kapitän gewonnen. Das zeigt einfach, dass sie das hinbekommen und ich habe da auch keine Bedenken. Klar, heute war interessant, dass Froome gesagt hat, dass ja er er wird da als Chef hingehen und Bernal wird dann für mich fahren. Das war mal eine Kampfansage. Ich meine, wenn man ihn heute gesehen hat, der sah noch nicht so aus, als er überhaupt wieder Rad fahren kann. In zwei Wochen will er ein erstes Kriterium fahren. Da bin ich mal gespannt, ob er das wirklich tut. Generell muss man bei Froome sowieso abwarten, nach dieser brutal schweren Verletzung, wie er überhaupt zurückkommt. Da sehe ich, glaube ich, wie viele andere erstmal noch ein Fragezeichen. Obwohl ich ihm natürlich zutraue, dass er das schafft, auch wieder auf das Level zu kommen. Aber ja, also ich sehe auf jeden Fall beide bei der Tour. Ich sehe vielleicht eher kleines Fragezeichen bei Geraint Thomas, der wird sich überlegen müssen, ob er vielleicht den Giro lieber fahren will und gewinnen will. Weil er eigentlich so ein bisschen in die Rolle des dritten Fahrers dann rutschen könnte. Andererseits, er hat die Tour letztes Jahr gewonnen, er ist dieses Jahr Zweiter geworden. Vielleicht gehen sie sogar mit der Dreierspitze ins Rennen. Ein Giro wird ja wahrscheinlich auch einen Carapaz gewinnen wollen. Also das ist ja sowieso Irrsinn, was die für eine Truppe haben. Muss man aber abwarten. Aber ich traue Ineos absolut zu, dass sie das gemanagt kriegen, dass sie die Fahrer gemanagt kriegen und dass sie das hinbekommen, da keine Streitereien im Team auszulösen und das Ding wieder nach Hause zu fahren.
Erik, wie positionierst du dich in dieser Frage? Sagst du, ja, kriegen die hin? Oder sagst du, oh, kann aber auch ein großes Problem werden? Wenn man jetzt Egan Bernal heute gehört hat, der hat gesagt, ja, besprechen wir mal mit Chris und mit Dave und dann, wir sind ja ein Team und dann legen wir dann mal die Marschroute fest. Also der hat sich anders als Chris Froome dann eher zurückhalten und eher, ja, etwas defensiv gezeigt.
Also ich muss da ganz langweilig sagen, ich sehe das genauso wie Marc. Ja, Bernal hat dieses Jahr die Tour gewonnen. Der hat natürlich das beste Standing. Der wird die Tour auch wieder fahren, denke ich einfach. Chris Froome will die Tour ein fünftes Mal gewinnen, hat er ja auch ganz klar gesagt. Der wird auch die Tour als Ziel haben. Halt mit diesem großen Fragezeichen, wie sehr kann er sich von diesem schweren Unfall, den er dieses Jahr hatte, erholen. Und ich glaube auch, dass letztlich Geraint Thomas da in die dritte Reihe ja, quasi zurücktreten muss und er wahrscheinlich dann eher sich Richtung Giro orientieren wird. Also wir stellen ja die Giro-Strecke dann auch in knapp 9 Tagen vor oder wird sie ja vorgestellt. Wir stellen sie ja nicht vor, wir reden nur drüber. Aber da, was man da an Gerüchten gehört hat, soll es ja da auch deutlich mehr Zeitfahrkilometer geben als bei der Tour. Und ich glaube, das liegt einem Geraint Thomas dann auch. Er hat auch neulich mal irgendwo gesagt, so der Giro ist ein Rennen, was ihn auch sehr, sehr reizt. Fakt ist, Ineos wird wieder mit einer sehr, sehr starken Truppe nach Frankreich fahren und die haben halt wirklich ein Luxusproblem. Aber ich glaube, Bernal ist einfach vom Papier her der Fahrer, der da, glaube ich, die größten Chancen hat, weil er ist jung. Er hat jetzt die Tour schon mal gewonnen. Und bei Chris Froome ist halt wirklich so diese Frage, der ist halt jetzt auch nicht mehr der Jüngste, hat jetzt halt auch diesen schweren Sturz, hat halt einen sehr, sehr starken Teamkollegen mit Bernal in seiner Mannschaft. Er ist halt nicht mehr der unangefochtene Leader, der noch vor 2-3 Jahren war. Deshalb, ja, so sehe ich das.
Wen siehst du denn sonst noch vorne, Erik? Wer kann da sonst noch mit eingreifen? Wem liegt das denn auch, dass man vor allen Dingen vom ersten bis zum letzten Tag ja eigentlich schon in Halb-Acht-Stellung sein muss, weil die Streckenführung eben so ist, dass man sich jetzt große Aussetzer zu Beginn eigentlich dann auch nicht erlauben darf, auch wenn bei dieser Tour dann die großen Berge, also kein Alpe d'Huez, kein Galibier, kein Mont Ventoux mit dabei sind, es ist ja trotzdem mörderschwer.
Ja, und ich glaube, gerade weil auch kein Mannschaftszeitfahren und kein komplett flaches Einzelzeitfahren dabei ist das Rennen wirklich sehr, sehr offen und da wird wirklich die Form im Juli entscheiden. Das können wir jetzt halt schlecht abschätzen. Ich glaube auch, dass Fahrer wie Thibaut Pinot oder Romain Bardet sehr, sehr gute Chancen bei dieser Tour haben. Das ist eine Streckenführung, die denen auf jeden Fall entgegenkommt, denn so wenig reine Zeitfahrkilometer gab es ja fast noch nie bei der Tour. Ich sehe auch einen Primoz Roglic da ganz weit vorn, denn der hat zwar in diesem Jahr beim Giro und das ein bisschen mit dem Formaufbau insofern nicht hinbekommen, dass er zu früh zu gut in Form war. Ich glaube, das wird ihm, also das hat er ja schon bei der Vuelta dieses Jahr dann noch gezeigt, dass er das besser machen kann und ich glaube, das ist auch einer der ganz, ganz großen Favoriten nächstes Jahr bei der Tour, weil er auch eine sehr gute Mannschaft zur Seite haben wird. Wem das jetzt eher nicht so liegt, würde ich sagen, ist so ein Fahrer wie Tom Dumoulin, weil es halt doch sehr viele auch kürzere, intensivere Anstiege sind und er ja auch eher so über die lange, gleichmäßige Belastung kommt. Aber Tom Dumoulin hat in den letzten Jahren auch schon manchmal überrascht bei kurzen, schweren Ankünften. Also der kann sich halt auch richtig festbeißen. Deshalb finde ich es wirklich schwer, da jetzt irgendwie Fahrer von den bekannten Namen auszuschließen und zu sagen, boah, dem und dem liegt das gar nicht. Ich würde mich sogar nicht wundern, wenn ein Julien Alaphilippe versucht, jetzt mal bewusst auf Klassement zu fahren und sich gezielt darauf vorbereitet. Denn das ist eine Strecke, die ihm auch durchaus liegt. Aber da muss man natürlich mal gucken, ob er da nächstes Jahr nochmal so auftrumpfen kann, wie ihm das dieses Jahr gelungen ist.
Eben, bis zum 27. Juni ist ja auch noch jede Menge Zeit. Aber Marc, trotzdem müssen wir natürlich auch gucken, was deutsche Chancen dann anbelangt bei dieser Tour 2020. Auch wenn es sehr viel Kaffeesatzleserei ist. Aber wie stehst du denn zu Emanuel Buchmann bei der nächsten Tour?
Ja, ganz kurz noch. Ich will auch noch einen Satz zu Alaphilippe sagen. Ich glaube, diese Strecke passt Alaphilippe sehr, sehr gut, weil es wenige dieser langen Anstiege gibt. Es gibt viele kleinere, steilere Anstiege. Ich bin ganz, ganz gespannt auf Alaphilippe, wie er überhaupt seine Saison aufbaut, was er über diese Strecke denkt und ob er das wagt, nächstes Jahr sich voll auf die Tour zu konzentrieren. Dann traue ich ihm zu, dass er diese Tour de France 2020 gewinnt. Dann sehe ich ihn sogar auch stärker als ein Bardet und auch stärker als ein Pinot, weil diese Strecke ist wirklich sehr interessant für ihn. Wir haben gesagt, wir gehen nur einmal über 2000 Meter. Das ist super für einen Alaphilippe. Dave Braceford hat ja heute auch gesagt, das ist eher so eine Mittelgebirgstour. Du hast gesagt, diese vielen legendären Anstiege, Galibier, Mont Ventoux, Alpe d'Huez, fehlen alle. Alle diese richtig schweren, langen Anstiege, da haben wir wenige von. Colombier haben wir ein, zwei andere noch, aber mehr nicht. Und deswegen Alaphilippe hätte ich ganz, ganz stark da auch auf dem Zettel, wenn er das denn wirklich probiert nächstes Jahr. Buchmann. Warum machen wir eigentlich immer so viel Understatement?
Nee, hau mal einen raus. Also.
Warum haben wir den nicht vorher genannt? Müssen wir eigentlich fragen, ne? Ist dieses Jahr Vierter geworden. Klar kommt ihm super entgegen, dass es wenige Zeitfahrkilometer gibt. Es gibt im Grunde ja 30 relativ flache Zeitfahrkilometer in der ganzen Tour. Dann geht es noch 6 Kilometer steil bergauf. Was für ihn vielleicht eine Herausforderung wird, ist, was ja auch ein wichtiger Punkt dieser Tour sein wird, dass man von Anfang an sehr, sehr gute Form haben muss. Man muss vielleicht nicht in den ersten 4-5 Tagen schon bei 100% sein, aber doch bei 90-95, sonst kriegt man da wirklich schon auf der Etappe 4, auf der Etappe 6 Probleme. Und der Formaufbau bei Emu war ja bei dieser Tour dieses Jahr ja schon so, dass er wirklich in der zweiten und dritten Woche die Formkurve weiter nach oben ging und dass auch genau das gefragt war. Ich bin gespannt, ob er das Niveau dann auch 3 Wochen ja so durchhalten kann und direkt das der Formaufbau, dass er das so hinbekommt. Da bin ich gespannt. Das wäre für mich so das einzige Fragezeichen. Ansonsten die Strecke passt super für ihn. Auch diese kürzeren Anstiege kann er mittlerweile gut, auch wenn es da richtig steil wird, kann er da gut mitfahren. Das ist nicht mehr so sein Problem. Wenn wir sagen würden, wir trauen dem Podium nicht zu, dann wären wir, glaube ich, hier komplett falsch. Das ist ein Podium. Podium ist da drin, wenn er hat in den letzten Jahren sich immer weiter gesteigert, wenn er da noch einen kleinen Schritt macht, ist das absolut drin. Generell muss man sagen, wenn die Leute alle in Form sind und verletzungsfrei durchkommen, dann haben wir nächstes Jahr ein stärkeres Starterfeld als dieses Jahr. Wir hatten dieses Jahr keinen Froome dabei, wir hatten Thomas dabei, der kurz vorher gestürzt ist, wir hatten keinen Roglic dabei, wir hatten keinen Dumoulin dabei. Die werden alle nächstes Jahr die Tour fahren wollen und wenn es die nicht so viel Pech haben wie in diesem Jahr, also Roglic mal ausgeklammert, der hatte das ja nicht so richtig vor, dann werden wir ein ganz, ganz starkes Fahrerfeld haben und da muss man natürlich auch sehen, Emu Buchmann, wie er da mitkommt. Aber das auf jeden Fall müssen wir den irgendwie vorne mit auf der Rechnung haben. Alles andere wäre, glaube ich, also Stand jetzt, so schön gesagt, ne? Wäre Understatement. Das ist ja auch sein Ziel. Er sagt das ja auch ganz klar. Er will ja auch, dass die Mannschaft um ihn herum aufgebaut wird. Da bin ich mal gespannt. Also Peter Sagan wird die Tour ganz sicher auffahren. Muss man mal sehen, was Bora sich da einfallen lässt, wie sie die Mannschaft aufstellen. Wenn man das im Vergleich sieht, ist natürlich Bora, ja, Ineos ist unfassbar gut aufgestellt, eigentlich noch besser als in den Jahren zuvor, wenn sie da wirklich mit so einer Dreierspitze ankommen. Jumbo Visma ist für mich so ein bisschen in der Rolle von Movistar die letzten Jahre, die haben auch einen sehr, sehr guten Kader, wenn sie denn alle so hinkommen, Dumoulin, Roglic, George Bennett und Sepp Kuss, der dieses Jahr einen Riesensprung gemacht hat. Antoine Tolhoek, da haben sie noch so ein Wout van Aert da dabei, der sicher mitfahren will auch. Also das ist auch eine sehr, sehr starke Truppe und dann muss man halt sehen, wo sich Bora Hansgrohe da aufstellen kann. Und da sehe ich jetzt im Moment noch nicht, dass sie da irgendwie das Rennen mitbestimmen können. Das hätte Emo, glaube ich, gerne, aber ich glaube, er muss sich damit zufrieden geben, wenn er einen Helfer bei sich hat in den Bergen noch, der im Zweifel helfen kann, wenn er irgendwie Probleme kriegt. Aber ansonsten wird das von der Strategie her, glaube ich, ähnlich sein wie in diesem Jahr bei ihm.
Erik, traust du ihm denn diesen Formaufbau zu und auch diese Lernkurve dann so fortzusetzen, die er ja im letzten Jahr oder in diesem Jahr in dieser zu Ende gegangenen Saison ja bewiesen hat, dass diese Entwicklung eben noch weitergeht in positiver Richtung?
Ja, das traue ich ihm absolut zu, weil es einfach in den letzten Jahren bei ihm wirklich linear jedes Jahr so einen kleinen Schritt besser wurde. Es war immer nachvollziehbar. Ich glaube, dass er auch gerade mit seinem Trainer Dan Lorang, der ja auch übrigens Jan Frodeno trainiert, der war jetzt auch recht, und Anne Haug, die beide jetzt auf Hawaii gewonnen haben. Also die wissen da schon im Team von der Trainingsseite her, was sie da machen und wie sie sich auf die Tour vorbereiten müssen. Was man natürlich sagen muss, Emanuel Buchmann hatte dieses Jahr bei der Tour natürlich auch sehr viel Glück, in der Form, dass er nicht gestürzt ist, bei den Windkanten nicht ins Hintertreffen geraten ist, keinen Defekt hatte in einem blöden Rennmoment. Das kann natürlich nächstes Jahr passieren und die Form ist eigentlich super, aber auf einmal handelst du dir 2-3 Minuten Rückstand ein. Und wie Marc auch gerade schon gesagt hat, nächstes Jahr sind andere Fahrer wieder mit am Start. Wenn man jetzt auch mal an die Tour in diesem Jahr zurückdenkt, hätte Thibaut Pinot nicht diese Oberschenkelverletzung gehabt, wäre der wahrscheinlich auch noch vor Emanuel Buchmann gelandet und dann wäre Emanuel Buchmann Fünfter gewesen, was auch ein super Resultat gewesen wäre, gar keine Frage. Aber es kann auch passieren, ich hatte es glaube ich auch schon in der Nachbesprechung der Tour gesagt, Emanuel Buchmann kann nächstes Jahr besser in Form sein als dieses Jahr und wird am Ende Siebter oder Achter. Das kann alles passieren. Aber Top Ten müssen das Minimalziel sein. Podium ist möglich, aber da muss halt wieder, so wie in diesem Jahr eigentlich, alles perfekt laufen. Was natürlich für ihn spricht, es gibt nächstes Jahr kein Mannschaftszeitfahren. Und wenn man so will, hat er das Podium in diesem Jahr da in Anführungsstrichen an Steven Kreuzberg verloren. Um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Also ohne das Mannschaftszeitfahren hätte Emanuel Buchmann auf dem Podium gestanden. Das gibt's nächstes Jahr schon mal nicht. Und dieses letzte Zeitfahren, er hat sich am Zeitfahren auch verbessert, hat man ja dieses Jahr schon gesehen. Und auch, dass es dann zum Schluss nochmal da berghoch gehen wird zur Planche de Belfil, das kommt ihm sicherlich auch entgegen. Also es gibt sicherlich schlechtere Streckenführung für ihn.
Also von daher schon mal ganz gut. Marc, wie sieht's bei den anderen Deutschen aus? Vielleicht auch bei den wenigen Sprintentscheidungen? Wenn Pascal Ackermann die Tour 2020 fährt, könnte es doch was geben.
Ja, wenn, ne? Ja. Also ich glaube, dass Pascal Ackermann nicht fährt. Anders kann, also ich, wie gesagt, wir haben jetzt Oktober, das ist ganz, ganz lange Zeit bis dahin. Es kommt erstmal ein Winter, ein neuer Formaufbau. Aber ich glaube, dass im Moment die Planung nicht dahin gehen kann, dass ein Pascal Ackermann nächstes Jahr die Tour de France fährt bei Bora Hansgrohe. Emu hat sehr, sehr deutlich öffentlich an allen möglichen Stellen gesagt, ich möchte eine Mannschaft zur Tour mitnehmen, die für mich fährt, die in den Bergen stark ist, die mir im Flachen vielleicht dann auch ein, zwei starke Leute, das ist alles nicht Pascal Ackermann. Pascal Ackermann ist ein reiner Sprinter, der auf Etappensiege geht und dann ist aber auch noch ein Peter Sagan da. Und dann werden sie selbstverständlich Sagan, Ackermann vorziehen. Alles andere geht nicht. Peter Sagan ist ein Weltstar. Da ist Pascal Ackermann noch weit von entfernt. Deswegen, fürchte ich, dass er nächstes Jahr nicht dabei sein wird. Und dann, ja, das ist natürlich im Moment unser starker Mann in den Sprints. Aber wir haben ja gar nicht so viele Sprintetappen. Von daher, können wir vielleicht auf den anderen Etappen mal gucken, ob wir da vielleicht aus deutscher Sicht, wieder eine Chance haben, was zu gewinnen.
Erik, wer könnte da reinschlagen?
Ja, gerade auf den mittelschweren Etappen haben wir ja auch dieses Jahr schon den Namen Schachmann dann öfter erwähnt, Maximilian Schachmann. Muss man auch mal gucken, wie er jetzt diese Handverletzung wegsteckt, aber ich glaube, das wird ihn nicht nicht groß behindern. Also letztlich ist es in Anführungsstrichen nur die Hand. Vor 2 Jahren hat er sich da irgendwie das Fersenbein gebrochen bei der Polen-Rundfahrt. Das war deutlich schwerwiegender. Ich glaube schon, dass er einer ist, der, wenn sich dann auch mal teamtaktisch die Möglichkeit ergibt, auf einer dieser Zentralmassiv-Etappen in eine Spitzengruppe gehen kann und dann auch mal ein sehr gutes Etappenresultat einfahren kann. Etappensieg ist natürlich immer noch mal eine andere Geschichte. Aber auch ein Simon Geschke, wenn der gute Form hat. Lennart Kemner, wenn er sich so stark zeigt wie dieses Jahr bei der Tour, der wird ja auch für Bora Hansgrohe fahren. Vielleicht auch Nils Polit. Muss man mal gucken. Für den ist es natürlich ja irgendwie schwierig. Also er kann gut Zeit fahren, er ist ein guter Mann für die Klassiker, aber er ist halt eigentlich nicht so ein Siegfahrer. Also er ist immer mal für ein gutes Etappenresultat ist er gut, aber ja, Etappensieg ist da auch natürlich sehr viel Wunschdenken, aber er hat sich auch in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und ich könnte mir vorstellen, dass da bei ihm auch nochmal ein Sprung nach vorne passiert über den Winter und dann kann er vielleicht auch mal auf einer Etappe in einer Ausreißergruppe mit einem taktisch cleveren Manöver im Finale dann auch mal ja vom Etappensieg träumen. Aber klar, die Jahre, wo wir 4, 5 deutsche Etappensiege bejubeln konnten mit Marcel Kittel, mit André Greipel, mit Toni Martin, die sind natürlich erstmal vorbei. Und gerade wenn jemand wie Pascal Ackermann die Tour nicht fahren sollte, wovon ich eigentlich auch ausgehe, dass das nächstes Jahr noch nicht passieren wird, dann müssen wir, glaube ich, schon froh sein, wenn es einen deutschen Etappensieg gibt, Stand heute. Es kann natürlich noch über den Winter passieren, dass noch irgendeiner irgendwo aus der Kiste gekrabbelt kommt und alles in Grund und Boden fährt. Aber da sehe ich momentan keinen.
Wir werden es euch auf jeden Fall erzählen hier bei Radio Tour, dem Radsport Talk auf meinsportpodcast.de. Nachlesen könnt ihr es natürlich dann auch bei radsportnews.com, die ja mit uns in Kooperation diesen Podcast auch betreiben. Und ja, das werden wir in der nächsten Saison auch tun, aber auch in dieser Saison haben wir natürlich noch was. Wir sprechen selbstverständlich, Erik hat es vorhin angekündigt, ja auch noch über die Streckenpräsentation des Giro 2020. Auch das dann bald hier bei Radio Tour, dem Radsport Talk auf meinsportpodcast.de. Ich sage für heute vielen Dank für die Analyse der Tour de France Strecke 2020 an Erik Gutglück und Marc Winninghoff. Danke ihr beiden.
Danke auch. Ich glaube, das wird eine spannende Tour, denn wir haben es ja schon gesagt, die Strecke ist einzigartig und verspricht, also letztlich die Fahrer machen das Rennen, aber die Zutaten sind, glaube ich, nicht die schlechtesten.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf die Tour nächstes Jahr. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben, alle fit bleiben, gut durch den Winter kommen, gut durchs Frühjahr kommen, alle mit dabei sind nächstes Jahr und ja, das Profil ist so gemacht, dass es viele Attacken geben wird. Und dass es bis zum Schluss spannend bleibt, da können wir uns, glaube ich, alle sehr drauf freuen.
Machen wir. Und ein besseres Schlusswort kann es nicht geben. Deshalb von mir noch vielen Dank fürs Zuhören.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport.
Hey!
Radio Tour, der Radsport Talk.
In Kooperation mit Radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de.
90 Minuten. 2 Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.